Gerne wieder Platz nehmen. Also, wir haben ja gerade so eine Art Castingshow mitbekommen, so in diesem Theaterstück. Und am Ende dieses Theaterstücks, da ging es darum, da war der Satz dann, für die Menschen ist es wichtig, was man mit den Augen wahrnehmen kann. Und das ist ja so, wir schauen ja sehr stark so auf Äußerlichkeiten, wir geben uns Mühe, wie wir aussehen und so weiter. Da geht es immer nur so um Äußerlichkeiten.
Wolltest du dir nicht heute Morgen auch Mühe geben, dass du anständig angezogen bist?
Naja, also ich habe mir gedacht, wenn ihr schon so hübsch seid heute Morgen, also toppen wollte ich euch nicht, und aber dein Hemd und mein Hemd, ich finde, sie sind beide weiß, und das Jackett habe ich heute weggelassen. Aber ihr habt euch ja richtig Mühe gegeben heute, so rein äußerlich habt ihr total hübsche Sachen an. Franzi, du hast erzählt, dass ihr einen richtigen Shopping-Marathon gemacht habt, und ich finde, das hat sich echt gelohnt, also echt.
Danke. Ich finde auch, dass Christoph und Astrid sich auch heute sehr schick gemacht haben.
Stimmt. Aber es haben sich wahrscheinlich alle heute Morgen mehr oder weniger lange Gedanken darüber gemacht, was sie anziehen. Es zählt doch in dieser Welt meistens das, was man äußerlich sehen kann.
In dem Theaterstück und auch heute in unserer Predigt wollen wir über das Thema mal nachdenken. Gott schaut nämlich nicht auf die äußeren Werte. Gott urteilt nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Gott dagegen schaut jedem Menschen ins Herz.
Genau, also der Text, um den es geht, ist nämlich die Berufungsgeschichte von dem jungen David. Das ist eine ganz spannende Geschichte, die für uns auch in der Vorbereitung hochaktuell geworden ist. Mal vorab, ihr beiden, was ist aus eurer Sicht so die Kernaussage von diesem Bibeltext, den wir uns dann gleich mal genauer anschauen werden? Franzi, erzähl mal, was ist für dich die Kernaussage?
Für mich war die Kernaussage in diesem Text, dass für Gott andere Werte gelten als zum Beispiel für die Menschen.
Ich denke, dass die inneren Werte wichtiger sind als die äußeren Werte und wir ruhig auf unser Äußeres achten können, aber es zählt einfach was anderes.
Ja, genau, das haben wir auch in diesem Bibeltext, kommt das so rüber. Es gibt in diesem Bibeltext, den wir uns gleich anschauen werden, so eine gewissermaßen eine Castingshow, die im Himmel stattfindet. Wir werden hineingenommen in eine göttliche Castingshow und da sitzt Gott in der Jury. Und er schaut nicht auf die äußeren Dinge, sondern er schaut dir auf die inneren Dinge, auf die inneren Dinge des Herzens. Darauf kommt es an. Wir können in einem Kapitel später, als dem Bibeltext nachher sehen, wie dieser König, der spätere König vor Saul erscheint und sagt, ich will mit Goliath kämpfen. Und der König Saul damals noch sagt, du kannst doch jetzt nicht mit ihm kämpfen, du bist viel zu jung. Du bist viel zu jung. Und David sagt, nein, ich habe mit diesem Gott kennengelernt. Er hat mir geholfen, Bären und Löwen auf dem Feld zu besiegen. Und er hat da schon seine Erfahrung mit Gott gemacht, hat in diesen Krisen schon Gottes Kraft erlebt und hat sein Herz auf Gott ausgerichtet. Darauf kommt es an. Gott schaut auf das Herz. Lass uns doch mal in den Bibeltext einsteigen. Der steht in 1. Samuel 16. Wir lesen ihn mal zusammen im Kontext vor. Samuel sollte hingehen und den nächsten König salben. Das war so eine heilige Zeremonie, wo man Öl über den Kopf gegossen hat. Ich habe jetzt heute nicht, ich könnte euch Wasser über den Kopf gießen, das wäre so, aber das machen wir jetzt heute mal nicht, weil ihr habt ja noch was vor nachher. Aber wir schauen uns das jetzt mal an. Wir lesen ab Vers 4. Das machen wir gleich zusammen im Dialog. Also, Vers 4. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten, also die Leiter von Bethlehem, der Stadt, und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach,
ja, Friede, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer.
Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab und dachte,
fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter.
Aber der Herr sprach zu Samuel,
sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.
Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach,
auch diesen hat der Herr nicht erwählt.
Da ließ Isai vorübergehen Schama, und er aber sprach,
auch diesen hat der Herr nicht erwählt.
So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai,
der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Sind das all deine Söhne?
Isai aber sprach zu Samuel, es ist noch übrig der Jüngste, und siehe, er hütet die Schafe. Samuel sagte dann,
sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist.
Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach,
auf, salbe ihn, denn er ist es.
Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Franzi, erzähl mal, wie ging es denn dir, als du diesen Text so das erste Mal gelesen hast? Wie hat er auf dich so gewirkt?
Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, habe ich mich ziemlich überwacht gefühlt, weil dort steht, dass Gott alles in einem Herzen sieht. Und ich finde das, oder fand das, ein wenig einschüchternd.
Okay. Und Timo, wie war es bei dir, als du den Text das erste Mal so wahrgenommen hast?
Ich dachte auch erst, boah krass, Gott sieht ja nicht nur das Gute, sondern auch alle unsere Fehler. Aber dann habe ich mich halt schon bewahrt gefühlt, weil ich wusste, dass Gott auch der Einzige ist, der uns wirklich versteht, weil er das komplette Herz sieht.
Also bewacht und bewahrt. Das ist schon interessant, wie unterschiedlich so ein Text auf uns wirken kann. Lass uns doch mal genauer hinschauen. In welche Zeit spielt das eigentlich, der Text eigentlich? Was waren die Umstände damals? Und dann in einem zweiten Schritt wollen wir uns mal nochmal anschauen, warum dieser Text für uns heute persönlich spannend ist. Franzi, erzähl doch mal kurz, wer ist Samuel? Und warum ist das so eine wichtige Person in diesem Text?
Samuel war ein Prophet in Israel in der Zeit um circa 1000 vor Christus und seine Mutter Hannah hatte ihn Gott geweiht. Das heißt, er ist in der Nähe der Bundeslade groß geworden. Und die Bundeslade zum Beispiel, dort waren die Gesetzestafeln drinne. Und der Deckel der Bundeslade ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und als er dann älter war, hatte er von Gott gehört, dass er den nächsten König salben, also berufen sollte. Und er hat sich aufgemacht, um von Silo nach Bethlehem zu gehen. Aber als er dorthin gegangen ist, wusste er noch nicht, wen er salben sollte.
Also war ein Mann Gottes im Alten Testament, der diesen Mann David dann zum König salben sollte. David, das ist ja ein krasser König später. Erzähl mal kurz, Timo, warum findest du David so gut? Stell uns den mal David doch mal vor. Warum ist er so wichtig in der ganzen Bibel?
David ist so menschlich, genau wie wir. Die Bibel berichtet, dass David einer der größten Könige Israels war. Und in der Bibel wird nicht nur seine Schokoladenseite dargestellt. David hat nämlich mega große Fehler gemacht. Und er hat später einen Ehebruch begangen und sogar einen Mord veranlasst, um den Ehebruch zu kaschieren. Aber Gott kann ihn trotzdem gebrauchen, weil Gott halt in sein Herz schaut. David hat es nämlich gelernt, sein Herz auf Gott auszurichten. In der Apostelgeschichte steht, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er hatte seine Fehler eingestanden und ist so zurück zu Gott gekommen. Und David wusste, dass Gott der Einzige ist, der die Fehler wirklich vergeben kann.
Also wir haben hier also auf der einen Seite Samuel und Isai, die quasi auf David schauen, der auf der anderen Seite steht und die ihm das nie zugetraut hätten. Da ist also jemand, den die gar nicht auf dem Zettel gehabt haben, wenn es darum geht, einen neuen König zu sein. Der hätte nach den äußeren Kriterien gar nicht König werden dürfen. Nicht mal der eigene Vater holt seinen Sohn zu dieser Castingshow dazu. Also ich stelle mir auch vor, wie es muss es in dem Herzen dieses Jungen gewesen sein, wenn er immer der Kleine war, dem man nie was zugetraut hat. Und dann kommt der große Prophet und David muss sogar auf dem Feld bleiben. Aber das Ermutigende finde ich an diesem Text, dass Gott andere Perspektiven hat. Ich musste an Antoine de Saint-Exupéry denken, der gesagt hat, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das fand ich so ermutigend, auch in diesem Text. Für uns Menschen das Wesentliche, Gott schaut auf das Wesentliche mit den Augen des Herzens. Das heißt nicht, dass wir in Sack und Asche rumgehen müssen und uns nicht ordentlich kleiden. Ihr habt euch heute auch Mühe gegeben, ich auch relativ viel Mühe. Das ist auch nicht unwichtig, aber die Frage nach unserer Identität kann sich nicht an unserem Äußeren festmachen, nach dem, was andere Menschen rein äußerlich sehen können. Da geht es um andere Dinge. Was ist denn eine praktische Folge gewesen in der Auseinandersetzung mit dieser Bibelstelle, für euch persönlich so? Franzi, erzähl mal, was ist denn für dich so eine praktische Folge gewesen?
Als wir den Text gelesen haben, dachte ich mir, der Vater von David ist nicht so cool. David war in seiner Familie ein totaler Außenseiter. Der Vater hat es nicht für nötig gehalten, seinen Sohn einzuladen, als ein großer Prophet kommt. Er hat es nicht mal in Erwägung gezogen, dass David ein König sein könnte. Und er hat ihn einfach ausgegrenzt. Und ich finde, an dieser Geschichte sieht man, also Gott sieht vielleicht in uns mehr als manchmal zum Beispiel unsere Eltern oder unsere Lehrer. Und das ist ermutigend. Und Jesus stellt uns im Neuen Testament auch Gott als Vater vor, aber nicht so, wie David ihn hatte, sondern bei Gott gibt es keine Castingshow und es gibt einfach nur Söhne und Töchter durch den Glauben. Und alle sind begabt und alle sind wichtig und ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Und Jan ist dazu ein Spruch eingefallen von Sören Kierkegaard.
Ja, der ist mir eingefallen, genau.
Und der geht, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.
Mhm. Timo, erzähl du mal, was ist eine praktische Folge gewesen bei dir?
Ja, mich hat die Geschichte auch dazu bewegt, bei Menschen nicht nur auf das Äußere zu achten, weil ich habe es erlebt, dass Leute sich geöffnet haben und ja, man dann einen ganz anderen Blick auf die bekommen hat und man dann vielleicht die ganz andere Seite von denen gesehen hat, die man so auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann.
Ja, ich habe euch ja schon erzählt in unserem Treffen, mich persönlich erinnert diese Geschichte auch an mein eigenes Leben. Ein Lehrer bei mir hat in der Schule gesagt, Jan, du bist so dumm, du kannst nicht mal lesen. In der 8. Klasse, also in dem Alter, in dem ihr seid, hat das mir ein Lehrer gesagt. Und ich habe mich immer geschämt, vor großen Menschenmengen zu stehen und einen geraden Satz rauszubringen. Ich habe mir nie das zugetraut. Und als Gott mich berufen hat, Pastor zu werden, habe ich immer gedacht, das kann nicht sein. Ich kann nicht mal vor 10 Leuten einen geraden Satz rauskriegen. Und ich bin so dankbar, dass Gott meine Perspektive auch auf mich selbst verändert hat, dass ich irgendwann gesagt habe, oh Gott, ich glaube deinem Wort mehr als dem Wort von einem Menschen, der etwas Negatives in mein Leben hineinspricht. Und jetzt habe ich ja bis jetzt auch schon 20 Minuten ungefähr halbwegs gerade Sätze gesagt. Und das ist für mich etwas, an das erinnert mich diese Geschichte. Also, dass Gott etwas in unserem Herzen sieht, was andere vielleicht noch gar nicht sehen können. Ja, erzählt doch mal, was denn so eure persönliche Konsequenz ist. Was wollt ihr uns so mitgeben? Was wollt ihr euren Leuten so mitgeben? Was werdet ihr in Zukunft vielleicht anders machen? Franzi, du darfst mal anfangen. Was ist etwas, was du uns mitgeben willst?
Ich möchte euch einfach allen sagen, dass ihr perfekt seid und ihr seid hübsch und Entschuldigung.
Alles gut, alles gut, alles gut.
Mir ist dazu Psalm 139, Vers 14 eingefallen und der geht: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und ich hoffe einfach, dass ihr das auch alle erkennen könnt, dass ihr alle wunderbar gemacht seid.
Timo, erzähl mal, was ist denn eine persönliche Konsequenz für dich aus der Beschäftigung mit diesem Bibeltext?
Ja, ich habe mir vorgenommen, und das könnt ihr euch gerne auch alle mal vornehmen, dass man, dass man bei Menschen nicht nur auf das Äußere achtet und die direkt bewertet und so in Schubladen schiebt sozusagen, sondern dass man halt nochmal genauer hinschaut und erkennt, was vielleicht wirklich in denen steckt, was man auf den ersten Blick nicht direkt erkennen kann.
Preach it, brother. Also sehr gut. Ja, wir haben in diesem Bibeltext uns viel über Identität Gedanken gemacht und in unserer Welt und Samuel und Isa stehen ja ein Stück weit für die Menschen nur von außen betrachten, zunächst einmal. Samuel braucht später den Impuls von Gott und in unserer Gesellschaft läuft es ja häufig so, dass wir uns darüber identifizieren, zum Beispiel, ich bin das, was ich leiste. Wo es nur darum geht, hier David zum Beispiel, der sitzt nur bei den Schafen, das ist eben so ein kleiner Schafhirte. Das ist das, was Leute ihm an Identität zusprechen. Was hast du denn schon erreicht? Und viele Menschen messen ihren inneren Wert an dem, was sie erreicht haben. Und in unserer Kultur zum Beispiel ist es so, diese typische Frage, was machst du denn beruflich? Unser ganzes westeuropäisches System bereitet Menschen darauf vor, erfolgreich zu sein. Also wenn du Identität hast, dann hast du Erfolg. Dann bist du was. Und in den Kulturen des Nahen Ostens ist es zum Beispiel so, dass man sich stark über die Familie identifiziert. Wie viele Kinder hast du? Ist eine typische Frage im Nahen Osten. Also wo man sich über die Familie definiert. Aber Gott gibt uns einen Wert, unabhängig von diesen äußeren Maßstäben, unabhängig von der Familie. Wir dürfen uns als von Gott geliebte Kinder durch den Glauben an Jesus annehmen. Es gibt einen weiteren Punkt, das nur Anerkennung. Ich bin, was andere von mir halten, wo es um dieses Thema geht, wo man sich darum Mühe gibt. Was denken denn die anderen von mir? Und dass wir uns auch davon frei machen können. Nicht nur dann, wenn Leute uns Komplimente machen und sagen, wie toll, sondern dass wir in unserer Beziehung zu Gott sagen können, Gott hat mich in Christus angenommen und anerkannt. Und auch nicht die Frage, ich bin, was ich habe, also das Besitz, unsere Identität ausmacht. Und das wünsche ich euch und euch, liebe Teenies, dass ihr es lernt, eure Identität in Gott festzumachen, weil er auf das Herz schaut. Und das Ermutigende finde ich, wenn wir an die Jahreslosung momentan denken, dass wir nicht Angst haben müssen, wie es auch bei euch vorhin rüberkam, dass Gott sagt, oh, er sieht mein Herz, sondern dass wir darauf vertrauen dürfen. Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz durch den Glauben an Jesus. Und wenn wir Jesus im Herzen tragen, dann sind wir absolut perfekt und rein und heilig vor Gott. Und mit diesem Selbstbewusstsein wünsche ich euch, dass ihr die Teenie-Zeit durchsteht, dass ihr auch die Höhen und Tiefen, die da sind, dass ihr das erlebt und dass ihr so im Inneren aufblicken auf Gott die nächsten Jahre geht. Und dazu segne euch der dreieinige Gott. Amen. Wir singen jetzt zusammen noch ein Lied. Ich bitte die Lobpreis.